willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 95, lieber Defner. Und das Leben fühlt sich gerade an wie in so einer schlechten RTL-Katastrophenserie. Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft, wir sind im Krieg. Und Olaf Scholz, der Finanzminister in Deutschland, sagt, wir legen alle Waffen auf den Tisch. Und persönlich zieht man an leeren Nudel- und Klopapierregalen in Supermärkten vorbei. Die Leute schauen paranoid und an den Börsen verkaufen die Investoren, als gäbe es keinen Morgen. Willkommen in der surrealen Welt, lieber Defner.
Meine Damen und Herren, Sie hörten den Untergangspoeten Holger Chapitz. Ja, zuletzt habe ich ihn ja zum Untergangspropheten gekürt. Ja? Und jetzt ist er ein Untergangspoet. Also er gewinnt auch der Katastrophe etwas Poetisches ab. Ja, willkommen zu unserem Podcast in Zeiten der Krise. Das muss man sagen. Nicht in Zeiten von Pest und Cholera, aber in Zeiten von Corona. Und mittlerweile fühlt sich das wirklich auch so an wie Pest und Cholera, wenn man nach draußen geht. Allerdings, ich muss sagen, in Prenzlauer Berg sind immer noch viele Menschen unterwegs und es scheint die Sonne, ich finde. Das tut in diesen Tagen schon auch gut. Wenn jetzt irgendwie noch so graues Weltuntergangs-Herbst-Depressions-Berlin-Wetter wäre, dann wäre es, glaube ich, noch schlimmer.
Aber das wirkt noch viel surrealer, weil ich bin ja jetzt hierher geradelt aus meinem Homeoffice. Wir sitzen jetzt hier in sozialer Distanz sogar, wie würde ich sagen,
über, 3 Meter? Also, ja, genau. Meter, also über Vorschrift sozusagen, ja.
Also ich könnte jetzt in meiner Euphorie hier ins Mikrofon spucken und du würdest nichts abbekommen. Insofern sind wir hier safe. Und ich bin hierher geradelt. Und es wirkt noch surrealer, weil du denkst ja, das Leben ist ja draußen eigentlich irgendwie ganz normal, aber doch nicht normal. Und das ist das, was einen so ein bisschen verwirrt.
Ja, es ist anders. Ja.
20 Billionen Dollar an Werten an den Märkten vernichtet. Ja. 20 Billionen Dollar in den letzten Wochen. Und das in einem irren Tempo. Darüber müssen wir natürlich reden.
Darüber müssen wir reden. Ja. Wer hat es vorher gesagt? Der Chapitz.
Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Nein.
Ich finde, ich habe mich nochmal wirklich erinnert an eure ersten Artikel bei Welt, wo ihr geschrieben habt, wird Corona der schwarze Schwan der Weltwirtschaft. Und es ist wirklich ein schwarzer Schwan geworden, aber oder vielleicht noch ein viel schlimmerer Vogel. Also
Vogel ist gut,
so ein Aasgeier oder sowas. Ja. Nein, es ist furchtbare Dinge haben sich entwickelt und was die Märkte vollziehen, ist einfach der absolute Wahnsinn. Mhm. Und wie gesagt, Kollege Chapitz, ich ziehe den Hut und beim nächsten Mal höre ich dann auch auf dich und dann verkaufe ich auch mal ein bisschen was.
Ja.
Weil man natürlich immense Verluste machen kann in solchen Zeiten. Und wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, wo wir sozusagen im Jahr 2000 beim DAX waren. Ja. Da war der Höchststand bei 8.100 noch was, also knapp 8.200 Punkten.
Aber den DAX hat ja heute keine mehr, glücklicherweise. Also wenn du jetzt unseren Lieblingsindex MSCI All Country World siehst, dann ist man nicht so weit zurück. Das ist ja nicht so, dass man 20 Jahre zurückgeworfen ist. Da ist man jetzt auch zurückgeworfen, mehrere Jahre, aber nicht so schlimm.
Das stimmt, das sind die tröstlichen Worte.
Das sind tröstliche
Worte.
Aber
wir haben trotzdem, es ist ja eine Serie von schwarzen Tagen und wir saßen letzten Dienstag hier noch zusammen. Und da habe ich noch vollmundig gewettet, dass der DAX nicht unter 10.000 Punkte fällt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb einer Woche kommt einem diese 10.000er-Marke jetzt von unten so fast unerreichbar vor. Also wie die Welt sich innerhalb von einer Woche ändern kann. Und da hatten wir ja schon zwei schwarze Wochen zuvor. Und jetzt an diesem Montag wieder ein schwarzer Montag an der Wall Street. Der größte Kursverlust seit 1987 im Dow Jones. Ein Minus von 13%. Eben der größte Crash-Tag seit dem legendären 19. Oktober von 1987. Übrigens, damals wäre es eine gute Idee zu kaufen an diesem Crash-Tag.
Stimmt.
Das war wirklich dann auch gleichzeitig der Ausverkauf. Momentan haben wir ja eher so wieder, zumindest noch einen Crash auf Raten.
Man weiß es nicht. Und das wollen wir heute auf jeden Fall. Ja mal bereden, was man jetzt tun könnte. Wir wollen unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer auch mit an die Hand nehmen und sagen, was ist denn jetzt zu tun? Was könnte man denn tun? Wir wollen natürlich auch fragen, wie ist denn dieser aktuelle Crash in die Historie der Crashs mit einzubinden? Und am Ende wollen wir auch ein bisschen Hoffnung geben, was diese Krise möglicherweise an Chancen bietet. Und ich kann ja viele Chancen von mir sagen. Ich sitze ja im Homeoffice.
Mhm.
Die Kinder sind zu Hause. Es gibt Homeschooling. Und Homeoffice und Homeschooling.
Magst du das etwa?
Wir machen das zu Hause. Wir machen das. Nee, aber nicht für die anderen. Nein, ich mache das zu Hause. Homeschooling ist ja, dass die Eltern ihre Kinder, das ist ja in Deutschland eigentlich verboten, aber es ist ja jetzt, wo die Kinder zu Hause sind und nicht das Gefühl haben sollen, es sind etwas längere Ferien, musst du ja irgendwas selbst machen. Und so haben wir dann auch eingerichtet ein Zimmer für die Kinder, wo dann auch deren schöne Tische hingestellt, deren Schreibtische, die Pulte, und dann wird richtig zu Hause Unterricht gemacht. Da kennen wir nichts.
Also du magst Unterricht?
Ja, erstmal heute meine Frau. Ich muss ja heute den Podcast vorbereiten. Aber ab morgen.
Ab morgen gibt's dann.
Und morgens, die erste Stunde ist immer Sport und dann müssen die Kinder mit Rennen kommen. Ja, solange wir noch keine Ausgangssperre haben.
Bald ist Ausgangssperre.
Ja, aber, wir haben noch keine und so kriegen die Kinder am Anfang immer ihre
körperliche Ertüchtigung.
Und wir haben ja auch Post bekommen von Friedrich beispielsweise. Als Hörer der ersten Stunde bin ich seit 94 Episoden dabei und würde dich gern fragen, ob es morgen einen Podcast geben wird. Er schrieb es am Montag. Ich würde es mir in Zeiten von Corona und Homeoffice sehr wünschen, die Einschätzungsstimmen meiner Börsenexperten zu hören. Ja. Ich hoffe, dass ihr einen Weg finden könnt, den Podcast aufzunehmen, ohne ein außerordentliches gesundheitliches Risiko auf euch zu nehmen. Das mag vielleicht kitschig klingen, jedoch wird der Podcast vielen Menschen etwas Hoffnung geben und Humor in den doch so tristen Corona-Alltag. Mit dem Podcast würdet ihr euren Beitrag dazu leisten.
Ja, unsere treuen Hörer.
Deswegen machen wir das.
Heute sozusagen auch keine Kosten und Mühen scheuen, zumindest keine Mühen. Aber man muss ja sagen, bei uns bei Weltfernsehen geht im Gegensatz zu Schreibende Zunft ja das Leben relativ normal weiter, weil wir hier nach wie vor produzieren im Fernsehsender. Wir haben natürlich auch viel mehr Abstandsregeln und dergleichen und Verhaltensregeln hier. Aber müssen das natürlich im Studio produzieren, unsere Sendungen, versuchen irgendwie alle Mitarbeiter eben einigermaßen auf Abstand zu halten und desinfizieren uns quasi ständig.
Okay, und es gibt keine Doppelmoderation mehr,
habe ich gesehen. Keine Doppelmoderation mehr, dass man nicht mal so nah zusammensitzt und. Viele, viele Maßnahmen, aber wir versuchen natürlich den Betrieb im Studio so lange aufrecht zu halten, so wie das irgendwie möglich ist. Ja.
Wie ist es mit Gästen?
Die kommen auch teilweise weniger Gäste, aber wir brauchen natürlich auch die Experten in dieser Zeit. Ja? Vor allem Virologen, die sind ja besonders gefragt. Und also vieles machen wir aber von draußen per Schalte. Und da gibt es ja auch immer mehr Einschränkungen jeden Tag. In der Bundespressekonferenz sind jetzt keine externen Kamerateams mehr zugelassen, sondern nur noch eine Poolkamera, die da automatisch sozusagen aufgezeichnet wird und zur Verfügung gestellt wird. Das sind jetzt wenig kleinere Einschränkungen. Aber man merkt schon von Tag zu Tag, meine Börsengäste zum Beispiel in Frankfurt dürfen auch nicht mehr an die Börse. Der Börsensaal hat jetzt für Externe komplett geschlossen.
Ups.
Also,
und jetzt?
Ich habe noch ein paar Gäste, die sozusagen eine Händlerzulassung haben. Robert Halver zum Beispiel, der heute da war. Oder Oliver Roth. Aber andere kommen nicht mehr rein. Da muss ich jetzt irgendwie anderweitig gucken, wo ich welche Gäste ich akquirieren kann. Das ist eben so kleinere Auswirkungen für Börsensendungen. Aber man merkt ja, das ist sind große Auswirkungen zu VW, die jetzt ihre Fabriken schließen und dergleichen. Sind das natürlich kleinere Belastungen. Aber es ist jeder Bereich getroffen und jeden Tag wird es so ein bisschen mehr, was unseren Alltag, unsere Arbeiten und dergleichen einschränkt. Das ist ganz klar.
Gut, aber wir sind ja in der privilegierten Branche als Schreibende Zunft. Du kannst ja überall, wo du den Laptop, wo du Internet hast, kannst du arbeiten. Und ich habe noch das Privileg zu Hause, dass wir auf großem Platze wohnen und die Kinder mir nicht auf die Nerven gehen können.
Das ist gut.
Das ist okay. Und du musst auch, ich stelle mir vor, wenn du in so einem Souterrain-Wohnung wohnst, wo es dunkel ist und dann auf 60 Quadratmeter die Kinder dir um den Schreibtisch rennen, das wäre der Horror.
Ja, kleinere Kinder, deine sind auch schon ein bisschen.
10 und 14.
Bisschen erwachsener, nicht erwachsener, aber vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen vernunftbegabter. Du kannst jetzt widersprechen, wenn du möchtest.
Nein,
aber ich meine, stell dir vor, du hast kleine Kinder und darfst noch nicht mal auf dem Spielplatz, weil die Spielplätze jetzt auch geschlossen wurden und du weißt ja gar nicht, wie die sich austoben lassen. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Einschränkungen. Mir tun vor allem einfach die Leute leid, die jetzt wirklich sozusagen in existenziellen Sorgen sind, die halt irgendwie freischaffende Künstler sind, die Freelancer sind irgendwo, die sich, und das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass viele sozusagen auf freie Mitarbeiter in
gerade Berlin.
Branchen, gerade in Berlin, unterwegs sind. Und ich hoffe, dass auch für die großzügigen Programme, die die Regierungen ausgerufen haben, dann auch in einer Form greifen und nicht immer nur sozusagen die Großkonzerne
gerettet
werden.
Aber da kommt ja meine Idee wieder vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn du das jetzt hättest, könntest du diese Krise viel lässiger durchlaufen. Dann hättest du nur noch die Leute, die irgendwie ein Restaurant haben und Miete zahlen müssen, jetzt keine Einnahmen mehr haben, jetzt nur noch die, die du irgendwie raushauen müsstest. Während der normale Freelancer, der jetzt kein Geld bekommt, der hätte dann das bedingungslose Grundeinkommen.
Hätte so einen gewissen Puffer, aber deswegen musst du ja nicht in allen Zeiten ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, nur um in Zeiten der Not anzuhaben. Dann kannst du ja sagen, okay, in Zeiten der Not, dann gibt es halt so einen Satz für Arbeitslose, bevor ich jetzt in Hartz IV rutsche und irgendwie in den total totalen Offenbarungseid leisten muss und so weiter, oder mein, sondern dann muss ich halt in Zeiten der Not, finde ich, dass sowas wie ein Kurzarbeitergeld müsste man dann auch für Freiberufe. Und
du meinst,
dann,
das kannst du so schnell umsetzen, wenn du es immer mal schon institutionalisiert hättest, dann wäre das viel einfacher.
Aber ich bin mittlerweile ein größerer Anhänger denn je von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, weil du jetzt in dieser Krise könntest du so vielen Leuten da helfen, könntest es unbürokratisch machen, und insofern wäre das eigentlich die Zeit dafür, das einzusetzen. Man muss jetzt sowieso die Welt neu denken, da wollen wir jetzt zum Schluss noch drauf kommen. Also das werden wir noch diskutieren.
Fangen wir doch mal mit den Märkten an.
Mit den Märkten, ja.
Weil wir machen hier einen Wirtschaftspodcast. Ja. Wie gesagt, die große Frage, die ich jetzt immer wieder kriege und von Kollegen natürlich, ist es jetzt schon Zeit zu kaufen, zum Einsteigen? Oder also nach Verkaufen fragt jetzt keiner mehr. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, nein, ich meine, jetzt ist irgendwo, der Zug ist verpasst, ja, letztendlich, muss man sagen. Wenn man sozusagen bis jetzt durchgehalten hat, glaube ich einfach, dann ist es definitiv, ich habe es zwar immer schon gesagt, habe ich auch schon bei 13.000 Punkten gesagt, shame on me, aber jetzt bei 8.000 Punkten irgendwo im DAX oder 8,5, wo auch immer, noch zu verkaufen, das finde ich schon ein sehr, sehr großes Risiko, wenn man wirklich jetzt nicht kurzfristig das Geld braucht. Wenn man jetzt in den nächsten Monaten das Geld braucht, dann hätte man sowieso nicht mehr engagiert sein sollen im Aktienmarkt. Das sagen wir immer, dass wir langfristige Perspektiven hier predigen von 10 oder 15 Jahren. Aber eins es steht fest für mich, dass in 10 Jahren die Kurse wieder deutlich höher stehen werden und womöglich viel, viel früher. Also zum Verkaufen ist es zu spät, und die Frage ist, ist es schon, kann man schon einsteigen? Ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder kriege. Und
was
ich
nehme jetzt
trotzdem mal den DAX als Maßstab, auch wenn du sagst, es ist nicht der relevante Maßstab für unsere Hörer, weil wir immer in den MSCI All Country World als Sparplan auch predigen. Ich meine, Sparplan,
super, da kriegst Sparer, du jetzt so günstige, super, ja? Du kriegst so
günstige, wer jetzt mit unserem neuen Podcast eingestiegen ist, zum ersten Mal Sparplan gemacht hat, vielleicht im Februar noch mal ein bisschen teurer gekauft hat, der kriegt jetzt aber, ich habe gestern, ist mein Sparplan auch ausgeführt worden.
Ja, meiner auch.
Und wunderbar. Ich dachte so, hey. Das ist so eines der wenigen schönen Dinge, die dann also passieren, dass du jetzt halt wirklich automatisiert
so
die
viel Börse einsammelst. Für so wenig Geld.
Genau. Und wer immer noch keinen Sparplan hat, also das ist jetzt wirklich, finde ich, eine historische Jahrhundertchance, in einen Sparplan einzusteigen. Jetzt
sagt der Defner.
Jetzt sollte man es machen. Und dann kann es nochmal 10% runtergehen und im April und dann vielleicht einen Monat später nochmal, keine Ahnung. Wer weiß das schon in diesen verrückten Zeiten. Grundsätzlich finde ich, hängt halt eben, und deswegen ist das ist diese unvorhersehbare die Entwicklung der Pandemie. Ich konnte sie so in der Art nicht vorhersehen. Ich konnte es mir
sie hat niemand so vorhergesehen. Das muss man jetzt wirklich
Träumen
sagen.
So nicht vorstellen. Und wir haben ja auch immer auf die Virologen gehört. Die haben ja auch, wir ändern ja auch ihre Meinung innerhalb von ein paar Tagen. Da war ja auch immer noch die Rede, keine Schulschließung. Plötzlich haben wir Schulschließungen. Jetzt haben wir plötzlich Fabrikschließungen in Deutschland. Und manchmal hat man das Gefühl, bis der Podcast ausgestrahlt worden ist, dann war er schon nicht mehr aktuell. Also die Welt ändert sich so dynamisch und so schnell momentan. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Auf der anderen Seite hat das Robert-Koch-Institut heute gesagt, 2 Jahre möglicherweise könnte diese Pandemie dauern. Und 2 Jahre müsste man sich möglicherweise auch auf Einschränkungen dann einstellen, weil es eben 2 Jahre dauern könnte, bis sozusagen diese 60-70% Infiziertenquote erreicht ist. Das ist natürlich schon, da schluckt man schon, muss man sagen. Ja? Und,
dann aber kannst du deinen Urlaub für länger vergessen.
Ja, und dann ist die Frage, wie sehr muss man sich da einschränken in diesen Zeiten. Aber ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie 2 Jahre irgendwie die Schulen schließen und die Fabriken noch dazu, weil dann geht unser Land auf Grund. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, sondern dass man gewisse vielleicht Einschränkungen macht, aber irgendwie müssen wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren. Und was Mut macht, finde ich, das ist die Zahl, die aus China kommt.
Was?
Nämlich die Zahl 1.
Das macht Mut?
Nur noch ein neuer Corona-Fall in China. In der Provinz, in der eben der Ausbruch war, wurde jetzt nur noch ein neuer Fall gemessen.
In der Provinz Hubei.
Hubei, so heißt sie, genau.
Ich glaube,
die
heißt Hubei.
Ja, genau.
Okay.
Und also dort gehen die Infektionen deutlich zurück. Ja. Und
ich glaube, das ist auch das Maß, wo die Börsen immer drauf gucken. Ja. Es ist immer, ich bekomme jeden Tag von der Deutschen Bank so ein Chart, da steht, auf die zweite Ableitung kommt es an. Was ist damit gemeint? Man sieht ja immer, weißt du, wie jeder, der Mathe-Leistungskurs gehabt hat, weiß ja, es gibt eine erste Ableitung und eine zweite. Und wenn man diese Charts sich anguckt, ist ja die Frage, ah ja, es steigt noch, das wird auch weiterhin steigen, aber nimmt die Steigung zu
oder nimmt die Steigung ab? Und das zeigt die zweite Ableitung. Und ich glaube, wenn in Italien geht es weiter so hoch, in Deutschland geht es hoch, Amerika geht es hoch, aber wenn die zweite Ableitung kleiner wird, also wenn die Zahl der neuen Infektionen abnimmt und diese Kurve sich dann abflacht, ich glaube, dann würden die Märkte auch wieder so ein bisschen Vertrauen fassen. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was man jetzt auch an den Märkten sehen muss, es gibt ja auch Leute, die sind jetzt einfach gezwungen zu verkaufen. Das sind nicht alle so wie wir, die hier sitzen und nur Geld investiert haben, was sie nicht brauchen, sondern es gibt institutionelle Anleger und die haben sogenanntes Risikobudget. Und wenn du halt dieses Risikobudget ausgereizt hast, also wenn deine Aktien auf einmal gefallen sind, dann musst du zwangsläufig dein Risiko abbauen, weil dein Risikobudget ist verkauft. Und dann musst du auch gute Aktien abverkaufen. Deswegen gibt es jetzt auch so wahnsinnig tolle Chancen, mal Qualitätsaktien einzusacken, weil viele Aktien, also am Anfang sind natürlich die unter Druck gekommen, die hoch verschuldet waren, wo man Angst haben muss, dass sie ihre Kredite nicht bezahlen können, dass sie möglicherweise nicht überleben werden. Aber im zweiten Schritt wird halt alles ausverkauft. Und das ist halt die Sache, weil viele Institutionelle müssen zwangsweise verkaufen, ob sie wollen oder nicht. Und da gibt es für private Investoren wie auch unsere Hörerinnen und Hörer große Chancen, da vielleicht mit den einen oder anderen Schnapp zu schießen, wenn man einfach sagt, das will ich. Aber man muss natürlich auch gucken für die Weltwirtschaft, was heißt das? Und da, glaube ich, zeigt China eins, dass wir das wahnsinnig unterschätzen, was da für Verwüstungen kommen. Wir haben jetzt aus China Zahlen gehabt. Da hatten wir die Einzelhandelsumsätze, die sind um 20% gefallen. Und da hatte der Konsens, wie es immer so schön heißt, also die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, hatte nur -4. Industrieproduktion ist 13% gefallen. Da hatten alle gedacht, oh, nur 3% geht's runter. Oder die Investitionen waren um 24% gefallen. Da hatten alle gedacht, nur 2. Also ich glaube schon, dass es viel fieser wird, was jetzt die Zahlen anbetrifft. Dass wir in Deutschland auch mal ein Quartalsminus von, weiß ich nicht nur -0,2 oder -0,1, wie wir das kennen, sondern auch einmal -3 haben können oder so. Das kann durchaus schon mal passieren. Weil wenn die Welt zum Stillstand kommt, dann muss sich das ja irgendwie in den Zahlen spiegeln. Klar, die Einzelhandelsumsätze gehen hoch, weil die Leute Mehl und Klopapier und Nudeln kaufen. Aber überall anders. Das ganze Leben, wo die Leute, das ganze soziale Leben, wo Menschen zusammenkommen und zusammen zu saufen, zusammen zu reden, zu quatschen, ins Kino zu gehen, sich zu amüsieren, das kommt ja komplett zum Erliegen. Und ich meine, das ist ja auch ein Riesenpunkt. Und deswegen muss man halt sehen, die realwirtschaftlichen Bedingungen, die werden sich noch verschlechtern. Aber Börse und Realwirtschaft hat nicht immer was miteinander zu tun.
Ja, die Börse versucht ja, die künftige Entwicklung vorwegzunehmen. Und dann, wie gesagt, ist natürlich die Frage, wie lange diese Pandemie noch dauern wird. Also ich glaube, diese 2 Jahre irgendwie ist eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, in der wir sicherlich nicht so weiterleben können, wie wir das im Moment tun in diesem Krisenmodus. Ja. Noch eins zu dieser Zahl 1. Also es waren 21 Neuerkrankungen in China, davon waren aber 20 Reisende, also unterm Strich sozusagen eine Neuerkrankung. Soweit.
Ja, gut. Aber bringt jetzt wenig, wenn wir woanders halt noch hinterher sind.
Genau.
Und deshalb, gerade in Amerika, die Amerikaner haben das ja am Anfang komplett unterschätzt. Gerade auch der Präsident hat ja gesprochen, das wäre irgendwie eine Erfindung der Demokraten, um ihn schlecht zu machen. Das würde von alleine wieder verschwinden. Jetzt auf einmal macht er totalen Aktionismus. Also gerade wenn man so einen Krisenmanager wie den Trump hat, dann weiß man ja nie. Und das schlägt natürlich auf die Gemüter der Börsianer nieder. Also
Das ist das ganz große Risiko, weil da ist man ja noch weit weg von Werkschließungen und dergleichen. Und dann hat Amerika natürlich auch ein anderes soziales Sicherungssystem, wo Leute, wenn sie keine Lohnfortzahlungen, Krankheitsfall kriegen, dann im Zweifel halt lieber zur Arbeit gehen mit ihrem Husten und anderen anstecken. Also da kann natürlich noch wirklich, das ist die ganz große Unberechenbare und das sieht man ja auch an den Schwankungen an der Wall Street, trotz dieser ganzen Geldspritzen der Fed, die es gab und so weiter. Aber nochmal zum DAX zurückzukommen, also viele sagen momentan, wo könnte ein Boden sein? Möglicherweise ist jetzt die 8000er Marke diejenige, die dann hält, weil es auf der einen Seite technische Analysten gucken sich ja immer diese historischen Muster irgendwie an und sagen, okay, da hatten wir schon mal zweimal Tops ausgebildet bei 8.100 noch was eben im Jahr 2000 und
Also wir haben von unten angestoßen, dann wieder abgeprallt, jetzt kommen wir von oben. Seite,
wenn man dann von oben kommt, dann ist es halt dann auch wieder so eine historische Erinnerung, dass man sagt, oh, im Jahr 2000 waren wir da auch schon mal, vielleicht sind ja die Aktien doch auf diesem Niveau günstig und vor allem ein großes Argument ist zum Beispiel Uwe Burkhardt, auch der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, bei mir gestern gebracht hat, im Interview an diesem Montag, dass der DAX bei 8.100, 200 ungefähr so bewertet wird wie sein Buchwert, also sozusagen das Vermögen, das die DAX-Unternehmen alle zusammen in ihren Büchern stehen haben.
Der wird, glaube ich, auch gerade, der Buchwert wird gerade etwas geschreddert.
Wird auch geschreddert in solchen Zeiten, weil ist natürlich klar, dass wenn jetzt die Lufthansa alle ihre Flugzeuge gerade verkaufen wollen würde, die nicht zu dem Buchwert loskriegen
würden. Das würde ich denken,
Weil sie momentan dafür keinen Käufer finden würden wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne?
Aber ich finde es lustig, ja, der erste Podcast mit einer Chartanalyse. Das kriegt der Defner wahrscheinlich hin, bei den Menschen im Kopf das Bild des DAX zu projizieren oder zu sehen, wie der DAX von unten
dort Chartanalyse ist überhaupt nicht meins, das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber nur so ganz wichtige Wegmarken, finde ich. Da spielen natürlich dann schon charttechnische Dinge auch eine Rolle, weil viele eben drauf gucken. Aber auch das, glaube ich, ist letztendlich keine Garantie, weil wir haben ja zuletzt gesehen, wie all diese technischen, charttechnischen Unterstützungslinien, angebliche Unterstützungslinien, da ist er ungebremst durchgefallen. Ja, also ich meine, das zählt dann in solchen Situationen einfach gar nicht mehr. Aber die nächste Hoffnung ist dann einfach, dass es einfach irgendwann mal eben eine Wende geben wird in dieser pandemischen Entwicklung. Entweder, dass in Europa zum Beispiel auch die Zahl dann der Neuinfizierten dann eben rückläufiger sein wird.
Die zweite Ableitung.
Sehr gut, sehr gut. Oder vor allem, ich meine, der ganz große Durchbruch wäre einfach, wenn man jetzt ein Medikament finden würde, ein bereits existierendes Medikament, das irgendwie anschlagen würde, wird ja viel getestet, auch in China schon. Oder eben ein Impfstoff, dazu gibt es bei mir auch noch einen Bullen der Woche. Wenn man so einen finden würde, allerdings Impfstoff dauert natürlich dann, bis er klinisch erprobt ist und zur Verfügung steht, dann ja auch bis ins nächste Jahr hinein, selbst wenn man jetzt einen finden würde. Aber ich meine, so ein Medikament wäre schon mal, das irgendwie sozusagen zumindest die Folgen dann lindert oder heilt, das wäre ja schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt.
Das stimmt. Und jetzt kann man ja vielleicht mal einfach in die Historie schauen, was es für Crashs gab. Ich gucke ja immer gerne solche Sachen mehr an, um mal zu sehen, wie waren da die Abstürze und wie ist der jetzige. Also der DAX, wo du beim DAX bleibst, haben wir jetzt ja ungefähr vom Hoch, das war am 19. Februar, ungefähr 35-39% weg. Und wenn du mal guckst, die ganzen Crashs des vergangenen Jahrhunderts, dann ist das jetzt noch nicht überdurchschnittlich viel, muss man sagen. Da hatten wir beispielsweise 2008, haben wir uns halbiert. 1987 ging es auch deutlich runter und 1929, das ist ja die Mutter aller Crashs, da gibt es den Dow Jones, der ist um 90% damals abgeschmiert. 90%. Aber das war natürlich auch das Problem, dass die Krise, die Welt, dass es eine richtige aus einem Crash eine Weltwirtschaftskrise geworden ist, weil einfach die Politik verdammt viele Fehler gemacht hat. Zum einen gab es keine globale Zusammenarbeit, sondern die Amerikaner haben damals ja sogar noch einen Handelskrieg losgetreten. Dann hatte man die Idee, man muss das System bereinigen und müsste alle Banken pleite gehen lassen. Und dann gab es halt ganz viele Bankenpleiten und das hat dem Ganzen natürlich auch nicht geholfen. Und es gab dann auch noch Steuererhöhungen, weil man dachte, naja, wir müssen solide bleiben. Jetzt wirst du sagen, das ist super bei Chapitz-Bereinigung. Ich höre es schon. Ich sehe schon den Defner, auch wenn er hier 3 Meter weg sitzt. Guckt er
mich
schon
so an. Wir haben das ja schon oft diskutiert, auch Brüningsche Sparpolitik in der Weimarer Republik, die sozusagen dann in die Krise hinein noch gespart hat und dann auch sowas wie das Dritte Reich ermöglicht hat. Aber aus all diesen Fehlern hat man ja Gott sei Dank gelernt. Ja. Und das, was wir jetzt sehen, ist wirklich, du hast ja Scholz und die Bazooka am Anfang schon angesprochen, also oder die Waffen, die er auf den Tisch legt, also alle holen ihre ganz, ganz großen Waffen raus, weil das hat man gelernt, dass man sozusagen in so einem Moment nicht knausern darf, sondern nicht kleckern sondern einfach klotzen muss. Und da Scholz und Altmaier, die da sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt hat hier Spahn ist vorbei. Und wie gesagt, Scholz mit seiner Bazooka, die er auf den Tisch legt und dann auch die Notenbanken. Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig, weil was du jetzt nämlich siehst, dass viele Unternehmen ihre Kreditlinien ziehen. Viele Unternehmen haben sich Kreditlinien einräumen lassen. Und die haben sie nie genommen, weil sie brauchten sie auch nicht, weil du konntest ja fast umsonst Anleihen am Markt begeben. Aber in der Phase jetzt kannst du keine Anleihen mehr begeben. Und dann kommt halt eine Firma beispielsweise wie Anheuser-Busch, dieser große Bierkonzern, der eine wahnsinnige Expansion hinter sich hat und die auf Pump gemacht hat, geht dann hin und sagt einfach mal zu seiner Bank, hey, ihr habt mir doch eingerichtet eine 9 Milliarden Kreditlinie, die ziehe ich jetzt mal. Und das machen ganz viele Firmen und dann kommen natürlich die Banken auf einmal Probleme. Und dafür haben die Notenbanken Liquidität geschaffen. In Amerika gibt es das jetzt, aber auch in Europa, dass die Banken einfach ganz viel Liquidität von der Notenbank kriegen, sogar zu Minuszins. Und dann machen sie sogar ein Geschäft damit, wenn die Unternehmen ihre Kreditlinien ziehen. Das Gute, was bei der EZB noch dazu gemacht ist, sie haben ja relativ viele Maßnahmen gemacht, dass du die Kredite, die du an deine Banken jetzt vergibst, die kannst du sogar die Hälfte davon wieder als Collateral, also als Sicherheit hinterlegen und kriegst dann Geld dafür. Und insofern kann es nicht passieren wie 2008, dass auf einmal die Banken auf einmal ohne Liquidität dastehen und auf einmal sagen so, ich kann gar nichts mehr ausleihen.
Hör ich da anerkennende Worte des großen EZB-Kritikers?
Nein, ich fand, das Paket war gar nicht schlecht. Aber ich meine, was man trotzdem sagen muss, Frau Lagarde, das war ja am Donnerstag vergangene Woche, die hat einen so schlechten Job gemacht. Die hat da, die Pressekonferenz meine ich jetzt, die hat dann vorgelesen. Man hörte, dass sie von all den Programmen, die sie da verlesen hat, überhaupt null Ahnung hat. null Ahnung. Und dann stolperte sie durch, TLTRO, dann hat sich die falsche Zahl, 100 Billion, oh no, it's 120 Billion. Und dann sagte sie noch, und das war wirklich der Höhepunkt, der wirklich, würde ich mal sagen, der Fehltritte, hey, wir sind nicht hier, um die Renditeaufschläge zu reduzieren, als es um Italien ging. Und dann
das ging in Richtung Italien. Aber das muss doch jetzt endlich mal Notenbankerin nach deinem Geschmack sein, ja?
Eigentlich
das hast
schon,
du doch immer gefordert,
aber
nicht
in der Krise,
ja? Dass es nicht
Dämmler.
Die Aufgabe der EZB ist, Italien zu retten, dieses Pleiteland, ja?
Ich kann
die
das
italienischen
auch, der
Banken,
normaler,
die italienische Regierung.
Im normalen
Umstand,
ja? Wäre das
da
ja
musst
gut.
Du doch sagen, ja, endlich kommt mal einer und wird mal hier vernünftig und ja.
Aber dann nicht in der Krise. Der in der Krise ist das Leben
ein anderes.
Einfach
nicht recht machen, ja?
Nein, aber das war wirklich, also dieser Auftritt von Frau Lagarde, da siehst du, was passiert, wenn Politiker eine Juristin an die Spitze einer Notenbank setzen, die von Wirtschaft nicht so.
Ich halte fest, Holger Z. wünscht sich Mario Draghi zurück an der Spitze.
Also, der hat zumindest diese gewisse Marktintelligenz. Der weiß, wie man mit Märkten redet. Und nicht so. Ich meine, der hat sein Statement auch immer runtergeleiert.
Das Statement, aber
das
danach, Statement, hat, er
aber
ja
danach hat er wirklich ja. Pointen gesetzt. Und er wusste, wie das geht. Und
genau.
die Lagarde hat also in ihrem lustig.
Und
ich wollte nur noch mal sagen,
ja.
wenn es ein Risiko gibt, dann ist das nach unten.
Ja. Und das
so,
haben
what?
Die Märkte natürlich dann sofort wiedergespielt.
Ja.
Und der DAX ist abgerauscht. Vorher hatte man
genau.
ja noch gehofft, denn wie die EZB war so der letzte Rettungsanker in dieser
ja.
Woche. Und man hat auf einen Whatever It Takes-Moment gehofft, ja. Und das hat halt Mario Draghi einfach damals mit diesen drei Worten so beherrscht, einfach damals die Euro-Krise mit drei Worten in einer Rede zu wenden, weil er klar gemacht hat, was auch immer notwendig ist. Within our mandate, hat er immer gesagt, ne?
Ja.
Innerhalb des Mandats, dass die EZB, und das hat man in einem Klick geglaubt. Und dann hat er die Märkte gedreht damals. Das war das historisch Entscheidende. Diese whatever it takes Worte, die haben sich jetzt nur versucht, vieles irgendwie mehr oder weniger zu eigen zu machen. Auch irgendwie Scholz und Altmaier haben ja in diese Richtung gesprochen und wie so nach dem Motto, es gibt kein Limit für das, was die Bundesregierung da schnürt. Die von der Leyen hat auch ähnlich gesprochen, die Kanzlerin, alle wollen jetzt hier ein bisschen so anhüpfen an diese historischen Worte, aber Mario Draghi.
Aber keiner hat so eine Notenpresse im Hintergrund und kann drucken einfach so. Das kann
aber gut, man muss sagen, was auch Scholz gesagt hat, für Deutschland muss man sagen, ist es wirklich eine die mit beste Situation, in der wir von einer Krise getroffen werden können.
Ja.
Das muss man sagen, wir haben einen sozusagen zuletzt Haushalt gehabt, der schwarze Zahlen schrieb, ja. Und jetzt wird halt die schwarze Null dem Coronavirus zum Opfer fallen, aber das ist einfach weniger tragisch. Endlich kriegen wir dann mal so ein bisschen ein Konjunkturprogramm. Aber das sind ja alles erst im Prinzip Maßnahmen, die mehr oder weniger nach der Krise dann auch fruchten, wenn es wieder darum geht.
Also ich hoffe, es wären gute Konjunkturprogramme. Nicht, dass die Lobbyisten da, die Branche, die besten Lobbyisten haben, kriegen die meisten Zuwendungen. So ist es ja manchmal. Und insofern kann man nur hoffen, dass da auch die richtigen Entscheidungen jetzt getroffen werden. Und werden wir sehen.
Aber auf der anderen Seite, dann muss, finde ich, Hut ab vor der amerikanischen Notenbank, die jetzt wirklich halt whatever it takes massiv einfach agiert. Und die
Leute aber in Panik
bringt.
Ja, komm, ja. An einem Sonntag. Der Trump kommt am Samstag und sagt, aber die Notenbank könnte mal was machen. Ich würde den Paul gerne entlassen. Naja, aber heute noch nicht. Vielleicht mache ich es am Montag. Und am Sonntag kommt der Paul und sagt, naja, ich mache die Zinsen runter. Ey, das war, und da sind die Märkte am Montag gepanickt.
Ja,
natürlich hat es nicht funktioniert.
Zweimal hat es nicht funktioniert bei der Fed. Trotzdem finde ich, war es die richtige Maßnahme. Vielleicht hätten sie einfach bis zu ihrer Sitzung am Mittwoch warten sollen.
Klar.
Ja. Und dann wäre weniger Panik an den Märkten entstanden. Aber trotzdem, glaube ich, wird es früher oder später auch funktionieren, dass man eben die Zinsen jetzt auf Null gesenkt hat und ein riesiges Anleihekaufprogramm auch wieder startet. Und also das werden schon Maßnahmen sein, die früher oder später wirken. Und vor allem, das muss man halt auch im jetzt Hinblick auf die Aktienmärkte sagen, wenn wir einfach mal sozusagen das Schlimmste hinter uns lassen, dann sehe ich einfach eine V-förmige Erholungsbewegung an den Aktienmärkten, weil dann muss jeder schnell wieder rein, weil, das habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt, die Aktien werden noch alternativloser sein, obwohl es ja keine Steigerung von alternativlos gibt. Aber wir sind dann einfach in einer, diese Maßnahmen werden erstmal bleiben. Ja? Diese Anleihekaufprogramme, die Nullzinsen in Amerika jetzt auch, möglicherweise wird es noch tiefer auch in den Minusbereich gehen, selbst in Amerika. All das wird für eine sehr lange Zeit bleiben. Und das wird, wie gesagt, die Aktie langfristig dann nochmal wieder interessanter machen und Dividendenaktien sind dann einfach...
Das, jetzt alle erstmal die Dividende kürzen.
Jetzt wird erstmal gut. Wer Lufthansa so wegen sicher. Der Dividendenrendite gekauft hat, hat jetzt die A-Karte. Das ist ganz klar. Aber
es wird weitere Dividendenkürzungen geben. Also das kann ich dir voraussagen. Das ist geben, das ist ja logisch. Tat, das muss ja auch so sein.
In der Tat. Und die Kurse werden möglicherweise nochmal unter Druck kommen. Aber trotzdem, wer eben auf Sicht von 10 bis 15 Jahren kauft.
Ja gut, aber da würde ich eine andere Sichtweise machen. Ich würde jetzt nicht vorsagen, ich würde einfach sagen, man muss sich einfach überlegen, wie geht es mit der Menschheit weiter?
Und
das muss man sich bei jeder Krise musste man sich die Frage ja stellen. Und auch 1929, so tief und so schwarz es auch sein mochte. Die Menschen sind fortschrittliche Wesen, die erfinden neue Sachen.
Ja.
Und das wird auch weiter so sein. Es wird weiter so sein, dass Erfindungen gemacht werden, dass es technischen Fortschritt gibt, dass es Wachstum gibt, dass es mehr Menschen gibt. Und das wird auch wieder kommen. Und das ist das Grund.
Spielst du jetzt hier das den Optimisten
Grund,
oder was?
Nein, aber das ist das Grundszenario, warum, da sind wir uns ja immer einig, warum man langfristig Aktien haben muss, weil die Welt sich nach vorne entwickelt und so weiter. Die Frage ist halt nur, werden die Wachstumsraten und die Gewinnraten genauso hoch sein und wird man jetzt die Welt so verändern, dass möglicherweise dieses ganze Effizienzgedanke, der ja schon extrem ausgeweitet war, dass man versucht hat, überall in der Welt am billigsten an die Sachen ranzukommen, möglichst keine Lagerhaltung zu haben und so weiter. Das könnte sich möglicherweise ändern. Wir haben vielleicht nicht mehr ganz so hohe Gewinnraten und dann haben wir auch nicht mehr ganz so hohe Steigerungen an den Aktienbörsen. Aber langfristig, wer an Fortschritt denkt, wenn er das Gute im Menschen denkt, der wird auf jeden Fall
dazu
höhere Kurse haben.
Ein Zitat, Warren Buffett hat sich auch geäußert, hat sich so ähnlich geäußert wie du. Ja? Er hat gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwann eine Pandemie passieren würde. Ja, lange vermutet, dass eine Pandemie den Fortschritt in den USA und weltweit unterbrechen könnte. Aber Buffett sagt letztendlich voraus, es wird den Fortschritt des Landes oder der Welt nicht aufhalten. Und ich glaube, das ist das, worauf man sich jetzt, genau wie du sagst, im Augenblick besinnen muss. Es ist einfach eine Pause im Fortschritt der Menschheit, in der Weiterentwicklung. Es ist eine Delle in der Konjunktur, aber es wird uns langfristig, und darauf kommt es eben am Aktienmarkt, auch bei Investitionen an, langfristig wird es uns nicht bremsen. Und natürlich werden manche Firmen diese Krise nicht überleben, ja, und wie auch manche Kranke eben dem Virus sozusagen liegen werden. Und das ist eben in der Wirtschaftswelt auch ähnlich, dass Firmen, die krank sind, die hochgefährdet sind, schon vorher in den guten, gesunden Jahren, und der Kollege Chaps weist ja immer darauf hin, auf die hohen Verschuldungsgrade, das ist natürlich ein Faktor. Also man stellt sich mal vor, Thomas Cook wäre jetzt noch sozusagen unter den Lebenden, ja, der Reisekonzern, der hochverschuldet war und im letzten Jahr schon nicht geschafft hatte, das wäre wahrscheinlich sozusagen der letztendliche Todesstoß. Auf der anderen könnte er jetzt auf Regierungshilfe und auf Rettung hoffen, so wie es
Also viele Konzerne können jetzt sagen, die ganzen Reformen, die man vielleicht nicht gemacht hat oder selbst verschuldeten Ärger, kann man jetzt auf die Corona-Krise schieben. Also gut, aber bei TUI würde ich das mal nicht sehen. Aber man muss ja überlegen, wenn TUI jetzt auch nicht mehr existieren würde, was gibt es denn dann noch für ein Reisekonzern?
Da gibt es überhaupt keine Pauschalreisen.
Da gibt's noch, kannst du noch Airbnb machen? Also aber auch, die wollten an die Börse dieses Jahr gehen. Die haben auch, glaube ich, ein Riesenproblem.
Ja, Börsengänge werden
Die haben ja sogar schon ihren Börsenprospekt eingereicht. Da sah man ja schon, die hatten ja schon relativ hohe Verluste zuletzt, weil sie noch regulatorisch einiges gemacht hatten. Jetzt müssen sie die ganzen Buchungen zurücknehmen.
Aber sie kommen ihren Kunden auch entgegen. Und
ja, das haben sie jetzt aber erst auf Druck gemacht. Am Anfang war das anders.
Gut, aber auf Druck, aber auch dann großzügig, dass du eben kostenlos stornieren kannst als Kunde oder und auch den Vermietern keine Kosten entstehen. Aber ich glaube, das musst du auch machen, wenn du als Plattform da auch glaubwürdig sagen willst und auch eben ans Morgen denkst, das muss man da einfach unter Marketing-Etat verbuchen, weil dann kommen die Leute auch wieder und wissen, okay, es ist einfach im Notfall, es ist wie bei einer Pauschalreise, wo ich ein Rücktrittsrecht habe oder was auch immer, dann tut man sich auch in Zukunft wieder leichter, diesem Unternehmen zu vertrauen, und es wird einen Morgen danach geben und auch nach dieser Krise. Und du hast ja gerade mit der kleinen Crash-Geschichte angefangen, da gab es ja noch viel mehr Crash.
Oh, jetzt.
Ja,
holen wir
da. Haben ja viele haben die aufgeschrieben. Ja, es gab ja auch zum Beispiel dann Ende der 90er zwei Crashs in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, nämlich 1997 und 1998.
Das war der Mini-Crash. Das war
ja, keine, aber damals Crash. Darf man nicht vergessen, hat der DAX auch einmal 50 und einmal 40% verloren. Ja, das eine war die Asienkrise und das andere war die Russlandkrise, gefolgt zusammen mit dem LTCM-Crash. Das war die Pleite eines Hedgefonds, der von Nobelpreisträgern gemanagt wurde. Das zeigt mir auch immer wieder, dass eben die Märkte nicht so einfach sind, dass man sie bloß durch Klugheit beherrschen kann. Und da ging es auch kräftig in die Knie und das waren im Nachhinein auch nur ganz kurze sozusagen Dips und absolut hervorragende Kaufchancen.
Das kannst du doch nicht mit dem Jetzt vergleichen, das war ehrlich. Gut. Damals hat der Soros gegen ein paar asiatische Währungen gewettet und dann gab es einmal die Russland-Pleite, da hat der Jelzin sich verzockt. Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar mit aber der, jetzt kommt die Welt zu einem Halt, jetzt hast du so eine Chemotherapie für die Welt und du weißt nicht, wie diese Chemotherapie...
Ich will es nicht vergleichen, ich würde nur sagen, es gab immer. Okay. Nein, wir haben jetzt ist es wirklich sowas wie eher vergleichbar einfach mit 2007, 2008.
2007, 2008, von der...
Oder 2008, 2009, genau. Weil es im Prinzip damals eben auch ein Auslöser war, der von den Märkten kam, der aber dann weltweit sozusagen auch die Realwirtschaft betroffen hat. Das muss man sagen, war 97, 98 in der Tat nicht der Fall.
Es gibt immer diese Fehleinschätzung von Leuten. Crashs kommen immer auf Fehleinschätzungen. Und 2007, 2008 oder so war ja immer diese Fehleinschätzung, die Märkte werden immer weiter steigen, es gibt keinen Konjunkturzyklus mehr und Immobilienpreise steigen und das war dieser Optimismus, den wir hatten, dass irgendwie alles im Griff ist und dann irgendwann hat man festgestellt, dass Immobilienpreise eben doch nicht steigen, dann hat man aber die ganzen Immobilienkredite in so schöne Finanzprodukte zusammengeschnürt, zu so Paketen und hatte sie in der Welt verkauft, an Deutsche Landesbank, wo auch immer hin und dann wusste halt niemand, welche Bank irgendwie noch überhaupt kreditwürdig ist und dann gab es diese Finanzkrise und da aus dieser Finanzkrise wurde dann danach dann die Wirtschaftskrise mit dem Einbruch. Und heute haben wir es irgendwie glücklicherweise erstmal keine Finanzkrise, sondern haben irgendeine andere Art. Aber das, was glaube ich die Fehleinschätzung diesmal war, wir können die Welt immer effizienter machen, wir können die Lieferketten immer weiter optimieren, wir haben überall immer Zugang, kriegen überall immer die Produkte, heute bestellen, morgen bekommen. Und das haben ja auch Privatmenschen immer gehabt, diese Sache. Und diese Just-in-Time-Kultur und so, die ist jetzt, glaube ich, haben wir uns an das Bessere mit der
Bestellung
fest,
Seite,
wir kriegen nicht immer alles.
Du hast ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, dieser Virus stellt jetzt sozusagen die komplette Globalisierung in Frage.
Würde ich denken, so ein bisschen.
Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein paar Wochen weiter ist, sieht man, letztendlich ist es ja aber auch gut, dass die Unternehmen globalisiert sind und dass sie eben nicht nur zum Beispiel in Deutschland fertigen, ja, und nicht nur von einem Standort abhängig sind, sondern dass die großen DAX-Konzerne eben weltweit diversifiziert sind. Und deswegen profitieren Sie jetzt davon, dass in China schon wieder die Maschinen und die Fabriken anlaufen, bei VW zum Beispiel, oder auch der Verbraucher wieder einkaufen geht, während es uns jetzt in Europa mit voller Wucht erwischt und eben auch hier Produktion und Verbraucher und Konsum betrifft, ja, sowohl auf der Absatz- wie auf der Produktionsseite. Und das ist vielleicht dann mit etwas Verspätung als in Amerika passiert. Also von daher ist es auch nicht so schlecht, wenn man diversifiziert ist, ja. Und deswegen glaube ich, wird diese Globalisierung dadurch nicht in die Frage gestellt, weil stell dir vor, du würdest jetzt alles in Deutschland herstellen, dann ist plötzlich genau das gleiche Problem.
Ja, aber du wirst doch jetzt
oder als Absatzmarkt zum Beispiel, ganz kurz noch, Adidas hatte ich ja auch letzte Woche im Interview, die waren ja auch als erstes massiv getroffen in China, da auch von diesen ganzen Lädenschließungen natürlich die Absatz absolut eingebrochen und Rohrstädter, der Adidas-Chef, sprach bei mir im Interview von ungefähr da in China in den ersten Wochen 1 Milliarde Umsatz einbußen, aber ich glaube, die hatten im letzten Jahr 24 Milliarden Umsatz. Also das ist noch verkraftbar, ja, und sicher wird sie jetzt auch Europa treffen, wir werden auch die Läden geschlossen und dann als nächstes wahrscheinlich Amerika. Aber auf der anderen Seite hat er gesagt, eben in China kamen auch schon wieder die Umsätze und die Geschäfte machen wieder auf und die Verbraucher gehen wieder einkaufen. Also das kann sich etwas nivellieren. Das ist dann eben auch ein Vorteil, wenn man eben diversifiziert ist.
Also du glaubst wirklich, dass diese ganze Lieferketten, dass wir weiterhin auch, was das Gesundheitswesen anbetrifft, uns sämtliche Antibiotika aus China und Indien liefern
nicht
lassen?
Nicht sämtliche, aber
das
ich glaube...
Das wird sie mehr geben. Du wirst Doppelstrukturen aufbauen. Du wirst dich bei jeder Sache wirst dich hinterfragen, wirst sagen, bei Schutzkleidung, die haben wir ja mal einfach so an China verschenkt, jetzt haben wir keine mehr. Und du wirst dich fragen, müssen wir nicht höhere Läger aufbauen? Du wirst dich auch bei Atemmasken, bei ganz vielen Sachen wirst
chemischen Dingen. Bei Medikamenten ist doch keine Frage. Ist genauso. Aber da würde ich glaube, aber deswegen wird es doch nicht so sein, dass alle Pharmahersteller ihre komplette Produktion jetzt wieder nach Deutschland verlagern.
Nee, das ist doch viel zu teuer. Und
für, aber du wirst für immense Preise, weil das ist ja das Zehnfache, hat man ja auch bei Antibiotika oder so gelesen, das kostet das Zehnfache, wenn du es in Deutschland herstellen willst. Das kannst du nicht im großen Stil machen, weil das nicht mehr bezahlbar ist, dann wieder für unser Gesundheitssystem noch für einzelne in anderen Bereichen. Aber da muss man sich halt andere Lösungen überlegen. Da musst du dir halt eine bessere Reservelagerhaltung, so wie man es mit strategischen Ölreserven macht. Trump kauft jetzt für die amerikanischen Ölreserven kräftig am Ölmarkt ein, auch um den Ölpreis zu stützen.
Ja, die haben echt ein Problem, aber du kriegst das ganze Öl, wo willst du das jetzt speichern? Wo willst du das lagern? Also
nein, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, man braucht halt einfach strategische Reserven, so wie unser eins jetzt seine strategischen Klopapierreserven erhöht und seine Konservendosen. Macht das schon Sinn? Also ich habe nur 2 Pack übrigens zu Hause. Ja?
Nee,
also
Klopapier.
Also
alle, die beim
Defner
einbrechen wollen.
Ich habe nicht die Garage voll, mittlerweile Statussymbol. Und viele haben anscheinend ihre Aktien gegen Klopapier getauscht, weil man sozusagen Aktien heutzutage nicht mehr in Papierform ausgedruckt bekommt.
Ach, wunderbar.
Nein. Aber das ist, glaube ich, das Falsche, was man machen kann. Aber nur nebenbei. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, da wird man umdenken und wird bei all diesen wirklich sicherheitsrelevanten Dingen, und das ist ja auch das Gute vielleicht an diesem Virus, dass er einfach kein Killer-Virus ist, dass es aber eine große Generalprobe ist für einen möglicherweise tödlichen Virus, der sicherlich auch eines Tages kommen wird, und dass man sich jetzt noch viel, viel besser vorbereiten kann, dass auch eine Lehre dann möglicherweise aus der Krise ist.
Ja, da wären wir schon dabei. Ich glaube, die Märkte haben wir einmal umkreist, haben den Optimismus versprüht und haben den Leuten gesagt, wer langfristig denkt, glaube ich, der muss da jetzt nicht irgendwie befürchten, dass jetzt sein Geld auf Null geht. Die Welt geht ja auch nicht auf Null. Das ist
aber
schön.
Vielleicht nochmal zum Thema Kaufen. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, man kann mit Abstauberlimits einsteigen, wenn man immer noch. Also
kann man immer noch.
Das kann man, es ist immer noch die Sparplanform sozusagen auf Einzelsummen heruntergebrochen, dass man sagt, okay, limitiert kaufe ich immer noch mal 10% tiefer, entweder bei guten Qualitätseinzelaktien oder bei Aktien, wo man sagte, die werden jetzt möglicherweise in Zukunft dann noch mal stärker profitieren. Natürlich idealerweise auch hier in diese Weltindizes, die wir immer wieder empfehlen. Dann kauft man einfach den ganzen Korb und dann gilt wieder die alte Lehre, dass die Firmen, die absteigen, auch aus dem Index absteigen und die Aufkommenden, die eben in die Zukunft gehört, dann in den Index aufsteigen und dann hat man die in diesem Korb und da kann man eben auch den Index immer nochmal mit gestaffelt nach unten
so
kaufen, mit Abstauber.
Und wenn die Welt nicht untergeht, geht der Weltindex nicht pleite und dann hat man auch nicht null. So, das muss man auch mal manchen Menschen sagen, die sagen, habe ich jetzt bald nichts mehr? Also wenn man sieht, wie brutal diese Bewegung nach unten geht, könnte man das Gefühl haben, aber es ist nicht so. Und wenn man auch mal sich langfristig den Dow Jones anguckt, ich mache das ja regelmäßig, der ist ja schon 136 Jahre alt, von Anbeginn bis heute, dann kommen die ganzen Krisen. Die einzige Krise, die man richtig dick sieht, ist die von 1929. Und da hat es ja auch 25 Jahre gedauert, bis der Dow den wieder aufgeholt hatte, das Minus vom Hoch.
Aber eins muss man eben auch sagen, damals war die Euphorie auch noch eine ganz andere, das an den Aktienmärkten. Das war halt wirklich sozusagen Roaring Twenties. Und da hat wirklich jedes Milchmädchen
Jeder
damals,
kann reich werden, das war so die Idee. Er
hat damals Aktien gekauft und es wurde so viel gern auf Pump, es wurde so viel Schindluder. Das war eine Phase wie im neuen Markt, Anfang 2000 eben, als der platzte dann. Das haben wir in Deutschland zuletzt erlebt. So war ja die Stimmung nicht. Das war ja keine totale Euphorie. Es war zwar eine optimistische Stimmung, aber es war noch keine totale Euphorie. Und jetzt haben wir langsam aber halt wirklich sozusagen die Stimmung zwischen absoluter Angst und Panik an den Märkten, die wir jetzt schon mehrere Tage erlebt haben. Und das sind dann immer so Ausverkaufsstimmungen, wo einfach, ich habe neulich schon mal zu früh von diesen zittrigen Händen gesprochen, die ihre Aktien dann fallen lassen aus Angst und die dann in die festen Hände wandern. Das war sehr, sehr früh zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwann ist es soweit, dass halt dann wirklich sozusagen alle zittrigen und kurzfristigen Investoren oder auch alle, die gezwungen werden, zum Verkaufen, was auch immer, dann aus dem Markt sind und dann kommen die Langfristinvestoren und nochmal Warren Buffett genannt, der sitzt ja auf einem Cashberg von 128 Milliarden Dollar. Ich glaube, Warren Buffett ist momentan am Schnäppchen kaufen, ja, auf Schnäppchenjagd, weil der hat nur auf solche Gelegenheiten gewartet, wurde lange wieder verspottet, weil er sozusagen zu viel Cash hat und diesen ganzen, den S&P 500, du hast den ja auch zum Bären der Woche schon mal gemacht, nicht outperformen konnte und jetzt zeigt sich wieder, der Altmeister sitzt jetzt halt wieder am längeren Hebel und kann jetzt halt 30% günstiger kaufen und wird das sicherlich auch tun und auf Schnäppchenjagd gehen.
Er hat viele Finanzwerte in seinem Portfolio.
Er hat auch Airlines in seinen...
Ich bin mir nicht sicher, ob er so glücklich gerade ist
mit dem ganzen Ding. Ja, vor allem Versicherungen, die auch massiv unter Druck kommen.
So ist es.
Er hat auch viele Fluggesellschaften, amerikanische Fluggesellschaften, und da hat er übrigens auch gesagt, ich werde keine Aktien von Fluggesellschaften verkaufen.
Und soll sie auch pleite gehen, dann habe ich halt Non-Valeurs in meinem Portfolio.
Ja, Trump hat ja auch schon angekündigt. Also ich glaube auch, die Airlines wird man nicht, die wird man retten. Und letztendlich, wie die Banken in der Finanzkrise gerettet wurden, so werden jetzt die Airlines gerettet. Notfalls werden sie mal zwangsverstaatlicht und mit Kapital wieder.
So GM-mäßig.
Und das wird passieren. Ja? Und weil die auch strategisch letztendlich systemisch auch wichtig sind. Ja? Alitalia wird verstaatlicht, ne? Aber es sind
die war schon immer, die war die Hälfte immer verstaatlicht, der Rest war ein Teil an der Börse, ein Teil war in
das
privaten.
Das war mehr oder weniger waren die verstaatlicht.
Das war schon teilweise verstaatlicht. Also insofern, aber es wäre ja mal Zeit, die mal, gut. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema
und über Italien wollen wir jetzt nicht herziehen.
Aber wir wollen noch ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen.
Genau, in die Zukunft, was sich ändern wird. Ich finde ja, mein bedingungsloses Grundeinkommen habe ich ja schon gesagt. Was ich ja noch positiv finde, was ich ja selbst erlebe, ist, dass man von zu Hause arbeitet. Das ist ein ganz neues Arbeiten, wo man aufpassen muss, man isst mehr als man sonst isst. Also man geht auch häufig mal zum Kühlschrank und wird so... Es ist so, dass man, was man
aber
machen kann...
Aber zum Thema von zu Hause aus arbeiten, habe ich ja neulich auch Teamviewer schon mal als Software vorgestellt. Ich glaube, da wird sich jedes Unternehmen jetzt so aufstellen müssen, dass es jederzeit möglich ist. Da gibt es sehr viele dann eben Profiteure davon. Teamviewer sicherlich eine, aber gibt es eben auch Microsoft, die SAPs und alle Unternehmen, die das eben ermöglichen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem Bankmitarbeiter, der gesagt hat, ja, ich habe kein Zugriff auf meine Dienst-E-Mails von zu Hause aus, könnte aber das und das jetzt erledigen. Und da ging es einfach um eine technische Anfrage. Da war ich schon erstaunt, muss ich sagen, dass es heutzutage immer noch solche Unternehmen gibt, die sozusagen von zu Hause nicht auf ihre Dienst-Accounts zugreifen können. Ja.
Aber was anders ist, du hast halt, wenn du keinen Kontakt mehr zu Kollegen hast, so richtig, dann verlierst du natürlich so die Zufallsgeschichten, man unterhält sich ja manchmal so, und deswegen ist es immer wichtig, wenn man im Homeoffice ist, auch mit Kollegen zu sprechen. Ich telefoniere jeden Tag wahrscheinlich so mit 3-4 Kollegen, das aber auch sehr nett ist, wo man einfach so ein bisschen im Kontakt bleibt, sonst wird man ja so
aber
so
dieses Zufällige, und deswegen haben sich ja Homeoffices so als Grund, man hat ja schon mal vor 10 Jahren gedacht, irgendwie sämtliche Arbeit wird ins Homeoffice.
Das wird es nicht gehen, das ist nicht, mal
weil
ganz
man
sicher.
Man braucht ja diesen kreativen Austausch, also gerade auch in der Café-Küche, wo man einen Kollegen trifft und dann fällt einem was ein und dann plötzlich, da kommen ja die besten Ideen, nicht wenn man sagt, jetzt setze ich mir an den Rechner und entwickle eine super Idee, ja, und dafür habe ich jetzt genau 2 Stunden Zeit und dann gebe ich die ab, sondern die sind ja oft Zufallsprodukte eben, und deswegen wird es jetzt nicht unser ganzes Leben ins Homeoffice.
Nein, aber das wird diese Präsenzpflicht. Es gibt ja immer diese Unternehmen, wo du immer morgens von 8 bis 18 Uhr da sein musst. Ich glaube, diese Präsenzpflicht ist vorbei, und was sich damit auch ändert und was total wichtig ist beim Homeoffice, merke ich, deine Mitarbeiter müssen einfach Bock aufs Unternehmen haben. Denn im Homeoffice kannst du dich einfach so dahin machen, kannst einfach so untertauchen und nichts machen. Und du musst es schaffen,
also
durch Empathie, durch Spirit. Ja. Du musst die Leute wirklich, den Spirit musst du haben. Mhm. Und das ist bei uns das Wunderbare, dass der Kollege Gersemann, der mein Chef ist, es schon früher geschafft hat, die Leute an der langen Leine zu halten, und einfach jeder konnte so wirklich kreativ selbst sein. Und jeder wollte das auch. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch für eine Unternehmenskultur, die sich ändern wird. Du kannst nicht mehr einfach der Chef sein und diktieren und sagen, so geht das. Du musst viel mehr die Leute einbinden, du musst viel empathischer sein, du musst viel, viel geringere Hierarchien haben, und das wird sich ändern. Also das
weniger,
merke ich sowas
weniger, weniger
von.
Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen.
Ja,
ja.
Das musst
und
du haben.
Das schafft dann Kreativität. Ja.
Das müssen die Firmen, die vorstellen, das ist die neue Qualität, die du brauchst.
Die das nicht,
und das ist doch was Positives,
das
wenn du das siehst, wenn dann neue Führungsqualitäten gefragt sind. Vielleicht wird es auch mehr Frauen an die nach oben bringen, weil die einfach ja immer gemeinhin als die Kultur haben. Also insofern, glaube ich, wird die Krise was Positives mit sich bringen.
Und man wird sich öfters die Hände waschen. Also ich glaube, künftig werden einfach hygienische Standards einfach auch selbstverständlicher werden. Also die Kinder, die das jetzt irgendwie beigebracht bekommen, wie man richtig niest, wann man sich die Hände wäscht und so weiter. Und
genau, wie man
auch
richtig
das werden
niest.
Langfristige Folgen bleiben, die einfach die Menschheit dann wieder besser machen. Und
du meinst, das macht die Menschen besser, wenn sie in die Armbeuge niesen?
Wenn sie
macht die Welt ein bisschen sicherer.
Macht die Welt ein bisschen besser. Ja?
Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass nach meinem Schachbullen
jetzt sich, die Schachfiguren
jetzt Menschen gemeldet haben per Instagram und gesagt haben, sie wollen gegen die Kinder Schach spielen. Und jetzt weiß ich nicht, und da habe ich gleich, super, also unsere Podcast-Hörer, es war ein Podcast-Hörer, der meinte, er wollte jetzt mal gegen unsere Kinder hier spielen.
Magst du jetzt demnächst hier das Podcast-Tele
Können wir machen, also jeder, der mitmachen will und chess.com macht, der kann sie mal melden.
Langweilig ist, wenn du deine Kinder beschäftigen musst.
Ich mache ja Homeschooling.
Du machst ja Homeschooling, aber vielleicht bist du ja mit deinem Schatz, mit deinem Lernstoff halt durch, worauf du so Zugriff hast noch. Egal.
Auf jeden Fall können die Menschen, die gerne Schach spielen wollen, mit Levin und Fritz, können sie einfach melden und dann würden wir da den Kontakt herstellen und dann spielen sie alle. Das wird cool. Also du siehst, wer sich langweilt.
Vielleicht lernen wir auch, und dann würde ich jetzt mal zu Bull und Bär überleiten. Ja,
was lernst
Bullen
du noch?
Überleiten. Auch wieder Menschen mehr schätzen, die wir zuletzt verachtet haben. Ja.
Oh.
Zum Beispiel Dietmar Hopp. Ja. Wir erinnern uns.
Da gab es auch eine Mail von einem Zuhörer, der meinte, Dietmar, du hast recht gehabt und ich bin zwar sonst im Team Chapitz, aber da wäre auf deiner Seite gewesen. Das ging ja überhaupt nicht, dass man Menschen verspottet. Habe ich ja auch gesagt, ich habe nur gesagt,
du wolltest ja nicht sagen, dass das nicht rechtfertigen, du wolltest nur sagen, das geht gegen den DFB, aber
trotzdem
habe ich dann nochmal gesagt, das ist kein Mittel, um irgendjemand anders zu kritisieren.
So,
Dietmar Hopp, der oft Geschmähte in den Stadien, ja, und die Ultras kriegen dafür jetzt sozusagen irgendwie, ne, vielleicht ist es sozusagen ein bisschen auch, manchmal ist das Leben ja auch ein bisschen gerecht, ja. Also die Ultras kriegen jetzt erstmal Stadionverbot, aber leider nicht nur die Ultras, sondern alle.
So ist es, ja.
Nein, aber es geht jetzt wirklich Spaß beiseite. Dietmar Hopp und seine Firma CureVac, die gehört ihm nämlich zu 80% und das ist die heiß begehrte Biotech-Firma aus Heidelberg.
Tübingen.
Ja.
Ich glaube, Tübingen war es. Ja.
Meinen anderen Zettel runtergeschmissen.
Es war Tübingen.
Bevor ich hier wieder
verstehe. Es war Tübingen.
Ja, Tübingen.
Believe me.
Ja, genau. CureVac am Wochenende Schlagzeilen gemacht. Die Welt am Sonntag hatte es exklusiv die Meldung, dass Trump anscheinend dieser Biotech-Firma ein unmoralisches Angebot gemacht hat und gesagt hat, ich will euren Impfstoff. Also CureVac ist wohl am weitesten inzwischen in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus und viele andere forschen auch daran, aber nach eigenen Angaben ist CureVac da mit am weitesten, fortgeschrittensten und die rechnen damit, dass im Frühsommer bereits sie möglicherweise einen Impfstoffkandidaten dann haben, der aber natürlich dann noch durch die klinischen Tests und so weiter muss. Aber, und dann kam eben Trump und hat gesagt, hallo, ich kaufe euch auf, entweder die ganze Firma oder Exklusivrechte an dem Impfstoff oder ich kaufe die Forscher raus und hat hier auf dicke Hose gemacht. Ja. Und dem haben aber sofort die Bundesregierung Einhalt geboten und vor allem auch Dietmar Hopp. Ich meine, derjenige, der diese Firma groß gemacht hat und vor allem dafür sei ihm der Bulle erstmal vergeben, dass Dietmar Hopp ist nämlich einer der großen Biotech-Investoren in diesem Land, der schon seit Jahren, Jahrzehnten in Biotechnologieunternehmen investiert. Biotech, das war auch damals am neuen Markt mal ein großes Thema. Ja, da haben auch kleine Aktionäre wie du und ich ab und zu mal in so eine Biotech-Firma.
Ich habe Morphosis-Aktien noch.
Morphosis,
ja.
Legendär. Ja, aber die gibt es immer noch.
Die
wenigstens
gibt's noch.
Sind wir ja noch ganz gut dabei. Ja.
Mittlerweile nicht mehr ganz so nach dem Crash.
Nicht mehr ganz so. Nach dem Crash ist alles nicht. Aber es und viele andere. Aber irgendwann war diese Börsenader ja leer und es konnten im Prinzip keine sozusagen öffentlich mehr oder für einen anderen privaten Investoren Biotech-Unternehmen mehr finanziert werden. Und da gibt es dann eben so Investoren wie Dietmar Hopp, der SAP-Gründer, der gesagt hat, ich investiere künftig mein Vermögen vor allem in Biotechnologie. Und es gibt auch noch die Gebrüder Strüngmann, die hier auch große Investoren sind. Und die haben eben in diesem Bereich investiert und jetzt ernten wir halt die Früchte, dass es eben dann Unternehmen gibt, die plötzlich Impfstoff gegen solche Krankheiten entwickeln, der begehrt ist. Und da muss man sagen, und Dietmar hat jetzt eben auch klar gesagt, also auf keinen Fall wird es passieren, dass wir das exklusiv nach Amerika verkaufen. Und dieser Impfstoff, der wird weltweit zur Verfügung stehen, wenn er denn kommen sollte. Dafür auch nochmal ein Bullen. Und ich finde eben, dass wir das alles mehr würdigen sollten, das ist eben auch eine Lehre aus der Krise, dass wir, Biotechnologie gehört ja auch zu den Industrien und zu den Branchen, die irgendwie auch von vielen ja, ein bisschen kritisch betrachtet werden, wo man sagt, oh, das ist Manipulation, Genmanipulation, was auch immer. Und dass wir hier einfach zukunftsoffener werden, dass wir sehen, welche massiven Chancen in neuen Technologien insgesamt liegen und dass diese Technologie eben durch den Kapitalismus gefördert werden. Das ist keine staatliche Firma, die hier im VEB Biotechnologie hochgezogen wurde. Nein, das sind private Investoren, das sind solche Milliardäre wie Dietmar Hopp, die mit eigenem Vermögen voll ins Risiko gehen. Mit der
Helmholtz-Gemeinschaft im Verbund. Das sollten wir vielleicht sagen, dass die Grundlagenforschung
Die Grundlagenforschung. Aber was wäre passiert, wenn es kein Dietmar Hopp gegeben wäre? Dann hätte es eine Firma in den USA, diese Firma, aber nach der Grundlagenforschung, die wir in Deutschland bezahlt hätten, wäre die in die USA gewandert.
Das wäre viel früher.
Ich bin ja auch ein großer Fan des Kapitalismus. Die Gates-Stiftung ist beteiligt auch an dieser Firma und hat es viel später erkannt. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, das macht Kapitalismus eben auch möglich und das machen eben Milliardäre.
Das ist der Fortschritt. Ja. Fortschrittlich Kapitalismus. Wobei, wenn ich durch die Läden gehe, durch die Supermärkte, denke ich immer, wir hätten so ein bisschen Sozialismus wieder. Weil es erinnert mich an früher, da gab es auch immer so leere Reihen. Als ich damals im Osten in der HÖ oder im Konsum ging, aber, da waren auch viele Sachen immer leer.
Aber die werden schon bedarfsorientierter wieder nachgeliefert. Ja? Also nicht nach 5-Jahres-Plan.
Die Lieferketten sind da auch so effizient gemacht worden, weil wir in Deutschland auch die niedrigsten Preise haben. Ich bin mir nicht sicher, ob bis zur letzten Minute alles immer geliefert wird. Also unser Bäcker beispielsweise gegenüber, der hat schon so ein leeres Regal gehabt. Ich dachte so, kaufen die Leute jetzt mehr Brötchen, weil sie alle im Homeoffice arbeiten und mehr essen? Nee, sagt er, er hätte weniger geliefert. Bekommen, weil die gar nicht mehr hinterherkommen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir da nicht auch mal einen kleinen Engpass erleben werden.
Also beim Lidl gab es am Samstag 2 riesen Paletten Klopapier mittendrin. Die haben sie gar nicht mehr erst extra in die Regale eingeräumt.
Ja. Ja, so schnell kommen sie gar nicht mit reinräumen hin, wie die Leute es aus der Hand reißen.
Jeder an der Kasse, wirklich jeder hatte einen so einen 12er-Pack Klopapier in seinem Einkaufswagen. Aber auch nicht mehr. Also im Prenzlauer Berg, da sind die Leute noch vernünftig.
Ja, beim Edeka im Prenzlauer Berg durfte man nur 4 mitnehmen. Also nicht vier Rollen, sondern vier große Packen.
Das reicht aber auch mal.
Ja. Sah ich dann auch mal und dachte mir so, mein Gott, wie will die 4 Packen alle kriegen? Aber gut. Kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Das hat auch damit etwas zu tun. Und zwar sind das nämlich die Beschäftigten in den Supermärkten. Die Damen und Herren, das sind die very important persons unserer Zeit. Weil die müssen nämlich an der Ladenkasse sitzen, müssen sich anölen lassen, wenn das Klopapier alle ist. Und haben irgendwie... weiß ich nicht, es sind 50.000 Beschäftigte, ich habe in die Statistik geguckt und die haben täglich rund 50 Millionen Kundenkontakte. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo du Angst haben musst, dich mit dem Virus anzustecken, ist das wirklich eine sehr tapfere Zeitgenosse. Und gerade, du hast es angesprochen beim Lidl, da rammeln die Leute an der Kasse vorbei, halten keinen Mindestabstand, da wird einfach so, weiß ich, und die sitzen da, ziehen da die Dosen drüber und das Klopapier und verziehen keine Miene oder lachen sogar noch. Und man fragt sich dann so, Mensch, fühlen Sie sich nicht ein bisschen komisch in dieser Welt? Und dann sagen die, nee, das ist wirklich, ich lache noch, ich kann meinen Kunden da was Positives bringen. Ich finde das wunderbar. Und dann dachte ich mir, hey, Das sind die modernen Helden. Und was mich total frustriert, als es dann diese Listen gab, was sind die systemrelevanten Berufe, wo die Kinderbetreuung möglicherweise übernommen wird, da waren die nicht mit dabei. Und ich finde, die gehören mit da rein. All die Menschen, die jetzt an der Kasse sitzen oder im Supermarkt die Regale einräumen oder was auch immer, die sollten mal einen neuen Status bekommen. Ich habe auch mal geguckt, was die verdienen. Die verdienen nicht so viel. Wenn du Azubi bist, kriegst du ungefähr 550 bis 730 brutto im ersten Lehrjahr, im zweiten 590 bis 820, also auch nicht sonderlich viel. Und wenn du dann als Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann arbeitest, kriegst du 1.500 bis 2.200 brutto. Und das ist wirklich nicht viel. Und dafür machen die so einen geilen Job. Und deswegen würde ich sagen, mein Bulle der Woche für diese Beschäftigten, die diesen tollen Job machen und jeden Tag wieder uns Freude bringen und ein Lächeln an der Kasse. Das ist wirklich wunderbar.
Wunderbar.
Ja, ja.
Wunderbar. Ja, kann ich nur zustimmen, ja.
Sind wir uns einig?
All die Menschen, hast du gesagt.
All
und Lidl-Mitarbeiter.
Ja.
Aber wir gehen auch manchmal zu Aldi. Es ist aber interessant.
Es ist interessant, bei Rewe gibt's die frischen Sachen noch, aber nicht, und beim Edeka auch, also gerade bei den normalen Supermärkten gibt es frische Sachen, aber da ist Reis und Nudeln ausverkauft und beim Lidl und beim Aldi sind die frischen Sachen ausverkauft und du kriegst dafür noch das Klopapier. Und die
also bei mir, beim Lidl gab es am Samstagvormittag noch alles frisch. Nee.
Ja. Ich kam noch ein bisschen später vom Joggen noch extra vorbei. Da war eine Riesenschlange und da war nichts mehr von frischen Sachen. Die Bananen waren alle.
Ihr hattet ja gar keine Bananen. Oh Gott, schon 3 Minuten nur noch.
Ja gut, wir können ja mal in wilden in Zeiten, kannst du ja auch mal
die Leute Minute. Haben ja auch nichts vor, die können ja auch ein bisschen länger zuhören.
Da kannst du auch mal eine Minute ja Überminute geben, ganz
okay,
genau.
Weil dann hätte ich noch auch Bären zu vergeben.
Ah, Bären?
Ja,
gib mal.
Und zwar an die sogenannten Krisenwährungen, die in der Krise auch versagen. Zwar nicht ganz so dramatisch abstürzen wie die Aktienmärkte, aber auch gehörig unter Druck von allen.
Doch, wenn du Bitcoin anguckst, das ist schon abgestürzt wie normale Aktien.
Genau. Ich wollte jetzt erstmal mit dem, von vorne ein bisschen steigern.
Ach so, okay, Entschuldigung, jetzt habe ich die Klimax kaputt gemacht.
Oh. Mann. Ja.
Jetzt musst du ein Decrescendo machen vom Bitcoin zurück
Also es ist, was an den Märkten, wie gesagt, es wird momentan alles verscherbelt und da wird auch keine Rücksicht auf eine Krisenwährung genommen oder auf eine vermeintliche und ich sage ja immer gerne, Gold ist ein vermeintlich sicherer Hafen und das ist eben, zeigt sich jetzt auch in dieser Krise wieder, wie wir es schon 2008 gesehen haben, wenn eine große Panik und Verkaufswelle durch die Märkte läuft, dann wird eben alles verramscht und dann ist eben nicht eben das Stabilisierende dann noch da, was Gold eigentlich immer in der Lehre sein sollte, das zeigt sich momentan, sondern Gold kommt eben auch unter die Räder, hat jetzt auch in den letzten Tagen ja massiv verloren und vom letzten Hoch bis unter auf $1,470 ungefähr gefallen, also von vorher knapp $1,700 war das ein Minus von 14%. Habe ich jetzt mal ausgerechnet von meinem Taschenrechner so ungefähr.
Das war die schlechteste Woche. Wir hatten letzte Woche 9% Minus. Es war die schlechteste Woche seit 1983 fürs Gold.
Das bei Gold. Und das in der Krise, wo man eigentlich, würde man ja denken, immer, dass in der Krise flüchten jetzt alle ins Gold und das Gold steigt jetzt in nie gekannte neue Höhen. Und das Gegenteil ist der Fall. Silber, keine reine Krisenwährung, weil wir, das haben wir auch schon immer gesagt, Industriemetall eben auch und dann eben konjunkturabhängig ist, aber gestern an diesem Montag auch wahnsinnig unter die Räder gekommen, teilweise 20% an einem Tag und insgesamt 37% jetzt die letzten Verluste. Und Bitcoin schießt wirklich den Vogel ab und wir haben ja auch schon über Bitcoin diskutiert und da hat ja der Kollege Czerpitz auch immer gesagt, ja, und das ist überhaupt das neue Gold, ja, und
bin ich immer noch
die Fluchtwährung, weil man es überall hin mitnehmen kann und viele haben ja gedacht, oh ja, Bitcoin, hurra, nicht vermehrbar und wunderbar und die bösen Notenbanken, wo die Notenbanken noch jetzt so stark interventieren und von all dem kann Bitcoin nicht profitieren, ist abgestürzt jetzt von über 10.000 $10.000 in Dollar jetzt der Bitcoin auf ungefähr $4.000 und das war dann ein Minus von 62%.
Ach, come on, wir sind schon bei 5 wieder, jetzt macht er
ja,
nicht
wir wieder bei 5.
Nicht den Viermangerer hier.
Ja, aber gestern waren wir bei 4.
Es gab auch mal 4,2. Ja, mein Gott, das gibt's schon mal bei einer schwankenden Währung. Jetzt bleiben sie locker.
Schon mal und übermorgen sind wir, ich meine, jetzt die Momentaufnahme. Jetzt muss man schon mal, es ist ein dramatischer Absturz.
Das stimmt.
Der DAX berappelt sich ja auch wieder, ist jetzt mal bei 8.200, dann sind wir wieder bei 9 und dann bist du hinschaust, bis wir jetzt aus dem Podcast
kommen. Dann ist es Gold. Also wenn ich jetzt, wenn ich bei 14,50 was kaufen würde, würde ich Gold kaufen. Wenn du siehst, wenn alle ihre Bazookas rausholen und alle irgendwie Geld regnen lassen, mal ehrlich, was würdest du
aber
dann gerne haben?
Aber wenigstens den Bitcoin. Ja? Aber ich finde, der Bitcoin hat sich definitiv jetzt einfach disqualifiziert als Währungsersatz,
für Mutige,
als Notwährungsersatz.
Für Mutige ist das auch was.
Nein, es ist einfach. Und dann diese ganze Halving-Fantasie, die da...
hat sich ja halbiert. Nur allein der Preis.
Das war die große, der große Preisdrink, wo alle reingerannt sind. Das war auch so ein Narrativ, wo alle gedacht haben. Und immer, wenn alle was denken, dann kommt es eben doch anders. Hat nicht funktioniert. Und da muss ich sagen, einfach, es ist ein Zockerding, ja, damit kann man mal schnell rauf und runter fahren und für Trader vielleicht interessant, aber nichts als Krisenwährung und nichts als langfristige Anlage.
Doch, jetzt musst du Gold haben.
Bei Gold ist was anderes, Gold jetzt. Bin ich ja immer bei dir und sage 5-10% im Depot wegen mir, ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt lieber werthaltige Aktien kaufen als Gold, weil die gibt es einfach viel günstiger momentan.
Gold wird bald über $2.000 stehen. Bald, ja. Würde ich jetzt wetten mit dir? Ich würde sagen, wir wetten. Warum
machen wir eine Goldwette? Wir haben noch eine Goldwette heute.
Ich würde sagen, Gold 2000
bis zum Ende des Jahres.
Nee, komm, bis zum Jahresende. Wie soll das funktionieren? Jetzt? Willst du mir erzählen, dass eben mal Gold $500 in einem Jahr, das macht vielleicht in den 70ern.
Doch nicht in einem Jahr. Ich würde sagen, alle. Da machen wir 1800 bis Jahresende.
Ich habe jetzt so viele schlechte Wetten gemacht. 1800
bis Jahresende.
Letzte Woche 10.000.
Das wäre ein neues
DAX,
Hoch.
Das war die schlechte
1800 bis Jahresende ist doch eine gute Wette.
Nee, 1900 wäre.
Dann machen wir 1900. Ja. Meinetwegen
also,
1900.
Du sagst, der Goldpreis wird bis zum Jahresende auf ein neues Allzeithoch steigen.
Ja, das ist ja 1900 irgendwas.
920.
Ja, da musst du ja schon ein bisschen mehr. So viel? Meinst
ja.
du das?
Ja, du musst auch mal eine Wette machen, die
Na gut, dann mach ich jetzt mal eine
ich
Wette.
Ich habe so viele schlechte Wetten, alle verloren in den letzten
Jetzt drängt
Wochen.
Er mich ja. hier in die schlechten Wetten
ja,
rein.
Ich meine, diese Rezension,
Rezensionswette
verloren, ja.
Weißt du noch nicht.
Also die DAX 10.000er-Wette war ja wohl die die Wette mit der kürzesten Halbwertszeit. Ich glaube, hatte ich die nicht am Abend verloren?
Nee, die hat es am Donnerstag verloren. Als Frau Lagarde dann das Pult
Bei so vielen schwarzen Tagen weiß man schon gar nicht
es
mehr,
was der
schwärzeste war.
Ich habe geguckt, es war am Donnerstag,
Aber
morgen.
Weil wir gleich zum Ende kommen. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht
mehr. Ja,
das
Gott.
Hast du auch schon mal gesagt.
Das hast du schön gesagt.
Ja, hast du noch was?
Ich habe natürlich. Ich habe noch einen Bären.
Bären.
Du hast noch einen Bären haben. Also
wir müssen
Bär?
Ein bisschen, ja, auch in Zeiten der Not müssen wir ein bisschen hier sputen.
Ja, es gibt noch von Albert Camus. Mitten im tiefsten Winter wurde mir bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.
Oh, Alter. Auch sehr schön.
Habe ich kopiert mir. Also von Steingart aus diesem Briefing. Der macht manchmal, der hat ja irgendwie
so
50 Leute, die ihm sein Briefing da schreiben.
Und
da gibt es relativ
immer.
Kluge. Da gibt es einen Poeten immer drunter, der macht immer so kluge Sprüche. Und da hat der Albert Camus gemacht. Dachte ich mir,
sehr schön.
Wenn der Steingart das schreibt, das kopiere ich. Ja. Gute Ideen, nimmt man mal mit.
Ja. Oh? Das ist die intellektuelle Version von Wenn die Nacht am dunkelsten ist.
Jetzt finde ich, der Albert Camus klingt besser, oder?
Ja.
Das denke ich. So, jetzt kommen wir zu meinem Bären. Das geht relativ schnell. Das ist Sky. Du hast ja vorhin gesprochen, in der Krise gibt es auch Chancen, aber Sky könnte ja die Chance haben. Und das Problem ist ja jetzt, dass sämtliche Live-Sport-Events ja abgesagt sind. Und ich bin durch meine Kinder Sky-Sport-Ticket-Kunde. Supersport heißt es da. Und ich habe natürlich jetzt nichts mehr zu zeigen. Also wirklich nichts mehr. Außer so alte Schinken oder keine Ahnung. Man kann da irgendwie abstimmen. Möchten Sie das Ruhr-Derby Schalke gegen Dortmund, was 4:4 geendet ist? Ich denke mir, da würde ich wenigstens das Ergebnis Ihnen da dazu schreiben. Okay, aber so wird dann gedacht. Und ich denke so, ja, ich möchte das Ruhr-Derby 4:4 Schalke gegen Dortmund gucken. Und ich denke so, okay, das ist die einzige Leistung. Was würdest du machen, wenn du jetzt aber mal keinen Sport mehr hättest? Die hätten auch andere Tickets. Die haben so ein Event-Ticket und so ein Filmeticket. Da würde ich doch den Chabitz eine Mail schreiben und sagen, ja, Chabitz, gerade ist Ihr Sportticket nicht ganz so super. Ich mache mal für Sie das Event-Ticket. Da können Sie mal gucken, was wir noch an tollen Serien haben. Oder ich mache das super Film-Ticket. Da können Sie die tollsten Filme gucken. Nichts haben Sie gemacht. Übrig null. Nothing. Dann habe ich einfach gedacht, okay, ich habe das Ding jetzt einfach gekündigt, weil man ja monatlich kündigen kann. Das ist super. Und selbst dann haben Sie nicht mal gesagt irgendwie, ey Mann, ich hätte da noch was, wollen Sie nicht? Noch nicht mal dann sind Sie aufmerksam geworden. Nicht mal, man könnte ja sagen, okay, proaktiv, ist es nicht deren. Aber noch nicht mal, nachdem man gekündigt hat, kommen sie. Bei der Telekom haben wir gekündigt, da war 2 Tage später jemand dran und sagte, wollen Sie zum Supertarif das wieder haben? Aber nicht mal das haben sie hinbekommen.
Krass.
Nichts. Ich meine, immer wenn ich mich bei meinem Sky-Ticket angemeldet habe, kamen immer irgendwelche Serien am Anfang. Die müssen doch kapieren, ich habe das Sportticket. Ich möchte nicht erst mal Serien und mich dann runterhangeln zum Sport und dann da draufklicken. Das haben sie ja auch schon nicht hingekriegt. Das ist Personalisierung, so wie man es von Netflix kennt. Du kommst da hin und dann wissen die genau, du bist der Chabitz und du guckst genau das und du willst das. Das wird dann angezeigt. Das haben sie auch nie hinbekommen. Und jetzt dann kriegen sie auch nichts hin. Und du weißt ja auch, irgendwann wird Sky die Champions-League-Rechte verlieren und vielleicht irgendwann auch die Bundesliga-Rechte. Was wäre jetzt die Chance, die Leute, die jetzt die Sportsachen haben, die auch andere Sachen zu zeigen, hey, wir sind auch geil hier oder da? Nix. Und deswegen, weil jemand nichts macht und keine Ideen
Sehr
hat,
gut.
ist er mein Bär der Woche. So.
Ja, also ich glaube, Sky, das Geschäftsmodell ist einfach tot. Ja, weil ich meine, wenn die Sportrechte verlieren, dann haben sie nichts mehr. Weil dann mit ihren Serien und Filmen, das kriegst du bei Netflix so viel besser und so viel einfacher. Und wenn dann du demnächst irgendwie bei Amazon Prime noch die Bundesliga kriegst, dann brauchst du sonst einfach nichts mehr. Und dann lassen die sich wirklich platt machen. Weil ich meine, diese Geräteinfrastruktur, das war halt mal irgendwie ein technischer Zugang und das war halt mal ein Burggraben, der sie geschützt hat. Aber mittlerweile brauchst du das alles nicht mehr. Das machst du mit deiner App und so viel einfacher. Und da haben sie aber halt einfach nicht dazugelernt. Ja? Ich habe nur einmal letztes Jahr wegen Tschernobyl, so einer wirklich super Serie, die bei denen lief, mir dann so ein Sky to Go geholt oder sowas. Ja. Das war
Ticket.
So mühsam. Sky Ticket, ja?
Sky Ticket.
Also bis du da deine Zugangsdaten bekommen hast, das war so grottoid, so schlecht, so nutzerunfreundlich. Also die haben nichts kapiert. Ja? Also Sky
und
Deutschland.
Und bis heute nichts gelernt.
Ja? Also, ich habe neulich mit einem Kollegen diskutiert. Ich meine, in Italien wäre es viel besser als Sky, aber da haben die, glaube ich, eine ganz andere Stellung. Aber in Deutschland, also gut.
Dann haben wir die Welt umrundet, würde ich sagen.
Umrundet, in der Tat.
Ja, haben sogar noch einen hoffnungsvollen Schimmer. Hast du vielleicht noch ein Zitat dabei? Ich habe leider nur
wir
einen
Wir brauchen
Kamil
ja für die
dabei.
Nächsten Male auch noch ein paar. Ach so, ja, stimmt. Also, ja. Ja. So, ja, wir vielleicht hoffen mal, war an den Märkten die Nacht schon ziemlich dunkel.
Ja.
Ich glaube, wir sind in dieser Region, ja, bei 8000, wo man einfach irgendwie mal einsammeln kann. Ansonsten macht man es mit dem Sparplan und hält vor allem durch und verkauft nicht. Jetzt nicht schwach werden, nicht jetzt mit irgendwie Minus, was auch immer, verkaufen und sagen, ich will nie wieder Aktien haben. Ich kenne solche Leute.
Nein, die Fäuste,
ich kenne wirklich diese Leute, die damals total verzweifelt sind. 2002, 2003, ja, wo es wirklich wehtat, wo man von 8000 runter ist auf 2200 im DAX, ja, ja, zum Beispiel. Und dann irgendwie gesagt hast, und jetzt realisiere ich 50-70% Verlust und ich will nie wieder was mit Aktien zu tun haben. Aber 7 Jahre später wäre man wenigstens wieder auf dem Ausgangsniveau gewesen und Jahre später wäre man auch wieder, noch viel früher als 7 Jahre später, ja? Also wäre man einfach auch wieder im Gewinn gewesen und es gibt diese Lehre, dass spätestens nach 15 Jahren man im DAX und ausgenommen 1929, nein, man muss immer wieder sagen, ist man immer wieder mit einem Plus rausgegangen, aus den Aktienmärkten bis auf 1929.
Und
wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht so schlimm wird, weil man so viel gelernt hat aus 1929 und dass wir auch aus dieser Krise wieder herauskommen werden und deswegen nicht verkaufen.
Genau, dass wir aus der Krise rauskommen und dann alle Nudelsalat essen und Klopapierrollen so als Girlanden spannen. Ist das nicht ein schönes Schlusswort?
Die ganzen Notvorräte.
Genau, zum nächsten Nudelsalat. Das wird wahrscheinlich, ich sehe schon die Rezepte. Machen Sie den besten Nudelsalat.
Zur nächsten Kindergeburtstagsparty.
Ja, es gibt viele 50-Jahres-Feiern, die jetzt verschoben worden sind, ja, die im April waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle im Sommer. Und dann
werden all diese Feste nachgeholt.
Dann werden all die Feste nachgeholt und überall gibt es einen Nudelsalat. Ja. Und dann musst du natürlich mit einem besonderen kommen. Also wer jetzt schon mal die besten Rezepte, wer jetzt ein Buch rausbringen will, die besten Nudelsalate.
Für die Not.
Ja, aber das läuft besonders gut.
Ja,
okay.
Viele Geschäftsideen hier entwickelt. Ja, und für bessere Pay-TV-Sender und bessere Kochbücher.
Auch noch. Und wie macht man aus Klopapier eine Girlande, die farbig und bunt ist? Das wäre auch nochmal so Bastelanleitung. Ich sehe es schon. Okay. Bevor wir jetzt hier zu lustig werden und die Leute das als surreal empfinden, was wir hier als Podcast veranstalten und nicht mehr die Welt draußen als surreal, hören wir lieber
bevor
auf,
das
oder?
Passiert und wir sagen einfach wie immer, auch in Zeiten der Not, tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.